Heute Morgen möchte ich mit einer Predigtreihe über das Buch Jona im Alten Testament beginnen. Und das Buch Jona hat ja 4 Kapitel. Und so werde ich in 4 Predigten mit euch durch dieses Buch Jona mal gehen und näher betrachten. Die Geschichte von dem Propheten Jona ist ja vielen bekannt und auch einer der beliebtesten so Geschichten im Alten Testament, die immer wieder gerne auch gelesen oder erzählt werden. Und der ein oder andere hat vielleicht noch so bildlich vor Augen, als er das erste Mal so die Geschichte in der Bibel gehört hat, zu Hause, im Kindergottesdienst, vielleicht sogar auch im Religionsunterricht. Und viele denken beim Buch Jona als erstes an eine Geschichte mit dem großen Fisch. Aber eigentlich geht es in der Geschichte eher um einen großen und gnädigen Gott als um einen großen Fisch. Kaum ein Buch der Bibel, das eine Vielzahl verschiedener und teilweise gegensätzlicher Auslegungen hat, ist das Buch Jona. Und so gibt es ernstzunehmende Ausleger, die so 2 Linien fahren, wie man das Buch Jona verstehen darf. Die einen sehen es als ein geschichtliches Buch, was historisch ernst zu nehmen und so auch stattgefunden hat. Und die anderen sehen das Jona-Buch als eine Gleichniserzählung, eine Geschichte, an der man sich orientieren kann, wo Prinzipien, gute göttliche Prinzipien wiederzufinden sind. Ich selber persönlich glaube, dass diese Dinge wirklich so, wie sie niedergeschrieben worden sind, seinerzeit sich ereignet haben, da es sowohl das Assyrische Reich als auch Ninive gab und das schon auch im ersten Buch Mose erwähnt wird. Außerdem wird der Prophet Jona im 2. Buch Könige erwähnt und Jesus Christus selbst erwähnt es in den Evangelien und nimmt Bezug auf Jona. Jona, der Name, was bedeutet er? Er bedeutet Taube. Und ich finde es immer wieder spannend, mich mit biblischen Personen auseinanderzusetzen und von ihnen zu lernen, zu gucken, was waren sie für ein Charakter? Wo kann ich aus ihren Fehlern lernen, dass ich sie nicht so begehe wie sie, aber wo kann ich auch von ihren guten Eigenschaften einfach Gutes mitnehmen? Die Taube, da kommt vielleicht so ein bisschen Charakter durch, der Jona, der ab und zu ein bisschen flatterhaft war, etwas flatterig unterwegs. Und im Text, wie üblich, wird der Name seines Vaters erwähnt. Er wird näher bezeichnet, Jona, Sohn des Amittais. Das war damals üblich. Und wie schon erwähnt, wird Jona im 2. Buch Könige erwähnt, und zwar heißt das Folgendes. Jerobeam, der Sohn des Joschas, wurde König über Israel und regierte zu Samarien 41 Jahre. Er stellte wieder das Gebiet Israels bis ans Salzmeer her, nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israels, das er geredet hatte durch seinen Knecht Jona, den Sohn Amittais, den Propheten, der von Gad Hefta war. Jona stammte aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Nazareth, damals wo Jesus aufwachsen sollte, nördlich Israels Gad Hefta. Dort kann man wohl auch noch heute übrigens seine angebliche Grabstätte besichtigen. Als Jona lebte, war Israel in 2 Reiche geteilt. Das Südreich mit der Hauptstadt Jerusalem und das Nordreich mit der Hauptstadt Samarien. Und im Nordreich regierte Jerobeam der Zweite. Und wie alle Könige damals zu der Zeit hatten sie Propheten, Ratgeber angestellt, die ihnen Weisung von Gott geben sollten. Und so gehörte auch Jona damals zu seinem Beraterstab, zu den Propheten des Königs. So haben wir es gerade im Text gehört, hatte Jona ihm wohl eine günstige Prophezeiung Gottes mitgebracht, dass er Gebiete für Israel erweitern sollte. Und dementsprechend hatte er wohl auch eine sehr gute Stellung an dem Hof des Königs. Und umso mehr dürfte er überrascht, ja vielleicht sogar schockiert gewesen sein, als Gott eines Tages wieder zu Jona sprach und ihm diesmal einen Auftrag gab, der bedeutend weniger angenehm war. Bitte mal die erste Folie einblenden. Da heißt es, das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn von Amittai. Und Gott sagte zu ihm, mach dich auf und gehe in die große Stadt Ninive und kündige ihr mein Strafgericht an. Ich kann nicht länger mit ansehen, wie böse die Leute dort sind. Als Jona Ninive hörte, das klang gar nicht gut in seinen Ohren. Ninive, ich habe euch mal eine Karte mitgebracht, lag im Nordosten Israels. Einen Augenblick. Ninive befand sich im Nordosten Israels, im heutigen Irak, und ist auch heute noch eine stark umkämpfte Stadt im Mosul. Und es war zwar damals nicht die Hauptstadt des Assyrischen Reiches, aber doch eine wichtige Residenzstadt des Königs. Und kulturell und politisch bedeutend auch für die damaligen Verhältnisse. Hinzu sollte man wissen, dass Ninive, die damaligen Assyrer, die dort lebten und Niniviten, bekannt waren für ihr Unrecht, ihre Bosheit und Grausamkeit. Sie waren einer auch der schlimmsten Feinde Israels. Sie gingen brutal mit Männern, Kindern und Frauen um. Und wenn die Armee einmal auszogen, zerstörten sie, plünderten sie und töteten sie. Und sie gingen auch nicht zimperlich mit ihren Feinden um. Jona bekommt nun diesen Auftrag von Gott, nach Ninive zu gehen. Und wie reagiert Jona darauf? Er nimmt diesen Auftrag Gottes nicht an. Und interessanterweise redet oder diskutiert er nicht einmal mit Gott darüber, sondern stattdessen flieht er. Das lesen wir hier in Vers 3. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging hinab nach Joppe und fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Und erzählte sein Fahrgeld und stieg hinab in das Schiff, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Warum flieht Jona? Ja, der Auftrag, den er gehört hatte, hörte sich sehr unangenehm an. Und von dem, was wir über die Niniviten gehört haben oder Ninive, war es ein Stück weit auch lebensgefährlich. Jona hatte bisher gute Zeiten am Königshof erlebt, durfte durchaus erfreuliche Botschaften bringen. Aber nun verlangte Gott von ihm, nach Ninive, in das Herzstück des Feindes zu gehen. Ich frage mich, hat das Jona vielleicht Angst gemacht? Menschlich gesehen wäre es gut nachvollziehbar, dass er Angst hatte vor der Grausamkeit und deshalb den Dienst verweigerte. Stellen wir uns doch mal vor, du bekommst auf einmal unmissverständlich den Auftrag von Gott, geh in die afghanischen Berge zu den Taliban und predige ihnen, dass der Herr, der Himmel und der Erde, größer ist als der Gott, in dessen Auftrag sie kämpfen. Predige ihnen, dass der Herr sie in ein paar Wochen vernichten wird, wenn sie nicht umkehren und Buße tun. Wie würde es dir uns damit ergehen? Jona hat sich vielleicht auch im Vorfeld die Szenarien, als er diesen Auftrag gehört hatte, im Kopf durchgespielt. Was würde passieren, wenn er jetzt nach Ninive geht und ihnen predigt, Strafgericht predigt? Die erste Möglichkeit: Er predigt und sie machen danach mit ihm kurzen Prozess. Sein Leben hätte ein Ende. Die zweite Möglichkeit, er geht nach Ninive, predigt Strafgericht und die Leute würden ihn auslachen. Sie würden ihn verspotten und sagen, geh weg, was willst du von uns? Die dritte Möglichkeit, er hatte keine Lust hinzugehen, weil ihm die Leute missfielen, weil sie vielleicht schon so viel in ihrem eigenen Land kaputt gemacht haben, dass er gesagt hat, sie hätten es nicht verdient. Doch nirgends ein Wort davon, dass er Angst hatte, nach Ninive zu gehen, wegen ihrer Grausamkeit oder weil er sie fürchtete. Jona wollte nicht gegen die Bewohner von Ninive hingehen und predigen. Doch wenn Gott redet, selbst wenn er Strafgericht ankündigt, dann immer nur mit dem Ziel auch zu retten, damit etwas Neues entstehen kann. Damit etwas Neues Gestalt annimmt, damit etwas aufblühen kann. Wenn es um Gericht geht, dann geht es auch um Umkehr, dann geht es um Bekehrung. Und wenn Jona nun nach Ninive gehen sollte und dort Strafgericht predigen sollte, dann steckt da auch ein Stück weit Hoffnung drin. Die Möglichkeit, dass die Menschen in Ninive umkehren und Neues erleben und neu anfangen dürfen. Und darum sollte auch Jona nach Ninive gehen. Und Jona geht auch. Allerdings nicht nach Osten in Richtung Ninive, sondern er geht nach Westen, Richtung Südspanien, in das damals bekannte Ende der Welt, nach Tarsis. Nicht nach Ninive, sondern nach Tarsis. Was macht da Jona? Das war doch offensichtlicher Ungehorsam. Deutlich und krasser geht es doch überhaupt gar nicht. Da war ein deutlicher, wörtlicher Auftrag Gottes. Und Jona geht in exakt die falsche Richtung. Bevor wir hier weiter über Jona nachdenken und auch später noch eine Antwort dazu finden, warum er sich so entschied oder was ihn da Angst gemacht hat oder bewegt hat, lasst uns einmal auf uns selber schauen. Auch wir als Gemeinde Jesu Christi, als Nachfolger Christi, sind beauftragte Personen Gottes. Jesus hat uns Christen zugesprochen und gesagt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Allen. Das bedeutet auch mein Freund, mein Nachbar, mein Arbeitskollege. Und was machen wir damit? Setzen wir das in unserem Alltag um? Oder verweigern wir uns auch manchmal unbewusst oder auch manchmal mehr bewusst, so wie Jona? Gibt es bei uns nicht auch manchmal diese Gedanken, wenn ich der Person jetzt von Gott erzähle, dann werden die mich vielleicht auslachen oder belächeln? Vielleicht bekomme ich sogar Stress auf der Arbeit mit Kollegen, wenn ich da Glaube oder Gott erwähne. Werden die Leute mich überhaupt noch ernst nehmen, wenn ich wirklich anfange, von diesem Gott des Himmels und der Erde zu sprechen? Jona entscheidet sich dagegen. Er will nicht von Gott reden. Er flieht. Und er macht sich auf den Weg zu dem bedeutendsten damaligen Hafen Israels nach Joppe. Den gibt es übrigens noch heute. Heute heißt er Jaffo und ist in der Nähe von Tel Aviv, ein altes Hafenviertel. Und Jona kam also in diese Stadt und hat sich dort vielleicht in den Hafenkneipen durchgefragt, welches Schiff denn am weitesten entfernt von Ninive in den Westen sich begibt oder fahren würde. Und er fand tatsächlich ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, das heutige Tartessos, was an der Küste des heutigen Südspaniens liegt. Ich habe euch mal da auch eine Karte mitgebracht. Hier unten Joppe, die Hafenstadt, der weit entlegenste Ort von damals gefühlt, Tarsis. Er wollte weg, unendlich weit weg, dahin, was er nicht kannte, wovon er vielleicht noch nie gehört hatte. Eine Flucht ins Unbekannte, aber ist egal, Hauptsache weg aus dem Angesicht Gottes und weg von diesem Auftrag. Hauptsache weg aus dem Angesicht Gottes und Hauptsache weg von diesem Auftrag. Jona legte sozusagen damit seinen prophetischen Dienst nieder. Er zog sich aus seinem Dienst und seiner Heimat zurück und beendete sein bisheriges Leben damit. In so einem polizeilichen Bild gesprochen, er legte seine Dienstmarke, seinen Schlüssel und seine Dienstwaffe auf dem Tisch des Chefes hin und sagte, ich höre jetzt auf, ich verlasse diese Dienststelle und diesen Ort. Jona flieht. Doch Flucht vor Gott bedeutet auch immer wieder Abstieg. Wenn man in diesen Text hineinschaut, ist mir vorher gar nicht so aufgefallen, gibt es viermal dasselbe Wort, was in diesem Text erwähnt wird. Und zwar Abstieg. Flucht bedeutet Abstieg. Da heißt es nämlich, Jona ging nach Joppe hinab. Er steigt in ein Schiff hinab. Danach steigt er in das Unterdeck hinab. Und schlussendlich steigt er später hinab ins Meer. Viermal steigt Jona hinab. Wer vor Gott flieht, der steigt ab. Und ich selber kenne das aus meinem eigenen Leben. Da, wo ich versucht bin, dauerhaft von Gott zu fliehen, geht es bergab. Geistlich geht es bergab. Zwischenmenschlich, in Bezug vielleicht auf mein Wohlbefinden, ja sogar körperlich kann es bergab gehen. Da, wo ich mich von Gott entferne, kann es Unwohlsein in mir hervorrufen, wie der Volksmund sagt, es dreht mir den Magen um oder schlägt mir auf die Nieren, es geht mir an die Nieren. Wer flieht, der verpasst auch oder verfehlt auch sein Ziel. Jonas Ziel von Gott her war, dass Jona nach Ninive geht und dort den Neviten predigt. Und stattdessen macht sich aber Jona auf nach Tarsis, in die entgegengesetzte Richtung. Zielverfehlung. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, das griechische Wort für Zielverfehlung kann auch übersetzt werden mit Sünde, Schuld. Zielverfehlung ist Sünde und Schuld, nicht das, was Gott von uns wünscht. An Gottes Wort vorbei, an dem, was Gott sich von uns wünscht. Jona brach also alle Brücken ab, tauchte unter, legte seine Identität ab und hoffte vielleicht, dass Gott ihn vergessen würde. Jona kannte hoffentlich Psalm 139, den ihr gelesen habt, wo es heißt, dass Gott uns überall sieht. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass er dachte, sich total vor Gott verstecken zu können. Aber er verweigerte sich, so heißt es im Text, sich weiterhin Gottes Angesicht zuzuwenden. Das bedeutet, er wollte nicht mehr Gottes Gemeinschaft suchen. Er wollte nicht mehr hören, was Gott sagte. Und er wollte auch nicht mehr tun, was Gott sagte. Und jetzt kommen wir ein Stück weit zu der Antwort, warum er es nicht machen wollte. In Jona Kapitel 4, Vers 2 sagt nämlich am Ende Jona Folgendes zu Gott. Er sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Was ist das nicht für ein fantastischer Gott, oder? Aber Jona geht genau aus diesem Grund, weil er mit Gottes Güte, Barmherzigkeit und seiner Gnade nichts anfangen kann. Er versteht es nicht. Er fürchtet sich weniger vor der Brutalität der Niniviten und Assyrer, sondern er hatte Angst, dass seine Predigt Wirkung zeigen könnte von dem, was Gott von ihm verlangt. Er hatte Sorgen, dass nachher die Leute umkehren würden und das ernst nehmen, was Gott von ihnen verlangt, dass Gott gnädig sein würde. Ja, was würde eigentlich passieren, wenn die Leute ernst nehmen würden, was wir ihnen von Gott erzählen? Was würde eigentlich passieren, wenn Leute unsere Einladung wahrnehmen würden? Stellt euch mal vor, dein Kollege im Büro der dich vielleicht auch manchmal ein bisschen nervt, würde nächstes Mal sagen, ach übrigens, ich habe mir überlegt, ich würde mal gern nächsten Sonntag mit zu dir in Gottesdienst kommen. Oder stell dir mal vor, dein Nachbar, der ständig eine neue Freundin an seiner Seite hat und immer auch wieder dein Glauben belächelt oder auch ein paar unschöne Sätze darüber sagt, würde sagen, du weißt was, ihr trefft euch da immer regelmäßig bei euch zu so einem Hauskreis. Was ist denn das eigentlich und kann ich mal nächste Woche dazukommen? Was würde das bei dir auslösen? Wäre das Begeisterung und du sagst, ja, super, oder wäre das eher Entsetzen? Fliehen wir nicht auch manchmal vor den Herausforderungen? Oder fliehen wir davor, an einer Stelle vielleicht auch reifer zu werden? Vielleicht fliehen wir manchmal vor Menschen. Vielleicht fliehen wir aber auch vor einem Auftrag Gottes, so wie Jona. Gott hat mir länger schon etwas aufgetragen oder ich habe was in der Bibel gelesen, aber eigentlich möchte ich gar nicht die Antwort hören oder die Frage gelöst bekommen. Ich weiß nicht, ob meine Beobachtungen stimmen, aber ich glaube, dass wir generell auch in einer Gesellschaft leben, die gerne flieht. Die flieht in die Arbeit, die flieht in den Fernsehkonsum, die in den Schlaf flieht, in den Erlebnisrausch oder die in diese kleine heile Welt flieht. Ich weiß nicht, was dich, was euch gerade beschäftigt oder bewegt. Wenn du vielleicht kurz mal gleich innehältst und drüber nachdenkst, gibt es vielleicht auch in deinem Leben einen Punkt, wo du sagst, wenn ich ehrlich zu mir bin, fliehe ich gerade auch an der einen oder anderen Stelle. Vielleicht fliehe ich vor dem, was ich in der Bibel gelesen habe. Vielleicht fliehe ich aber auch vor einer Person, wo eigentlich ein klärendes Gespräch ansteht, wo Sachen ausgeräumt werden müssen, wo wir uns voneinander distanziert haben. Vielleicht fliehst du auch vor einer Verantwortung. Verantwortung als Vater. Zu Hause deinen Kindern ein Vater zu sein. Oder vielleicht fliehst du vor der Verantwortung als Ehemann, deiner Frau gegenüber, sie zu lieben, zu ehren, zu achten. Gibt es in deinem Leben Aufgaben oder gibt es Personen oder sogar Gott, vor dem du fliehst? Ich möchte hier an dieser Stelle mal ganz bewusst eine kurze Zeit der Stille einlegen, dass du darüber nachdenkst. Gibt es vielleicht eine Aufgabe oder eine Person oder Gott, wo du fliehst? Lass uns kurz mal darüber nachdenken. Gott, und du siehst uns jetzt mit unseren Gedanken und mit unserer Situation, die uns vielleicht gerade so durch den Kopf geht, wo wir fliehen. Fliehen vor einer Aufgabe, vor einer Verantwortung, vor einem Gespräch, ja vor Menschen oder sogar vielleicht vor dir. Und du siehst, was das in uns macht, dass es vielleicht ein Unwohlsein ist oder uns total anstrengt oder auch kaputt macht. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns die Kraft gibst, gehorsam zu sein und Sachen zu klären, Sachen zu bereinigen, Sachen in Ordnung zu bringen. Danke, dass du ein großer, gütiger und barmherziger Gott bist, der sich danach sehnt, in Gemeinschaft mit uns zu leben, der uns lieb hat, der sich sehnt, dass es uns gut geht, dass wir in einer guten Beziehung zu dir und auch zu unseren Mitmenschen leben. Bitte gib uns doch die Kraft, nicht weg von dir zu laufen, sondern wieder hin zu dir zu laufen und die Sachen einfach zu klären, zu bereinigen. Lass uns davon Jona lernen, nicht die gleichen Fehler zu begehen, entgegengesetzt deines Auftrages zu laufen, sondern den Auftrag zu erfüllen. Amen. Ich ermutige dich, das später auch nach dem Gottesdienst nochmal ganz konkret werden zu lassen, wenn dir jetzt da was aufgekommen ist. Hier gibt es einen Gebetsdienst nach dem Gottesdienst hier vorne. Klär das am besten gleich noch heute, die Sache. Lass den Mut zu sprechen. Fliehe nicht, sondern komm zurück zu Gott. Kommen wir zurück zu Jona. Als Jona auf dem Schiff war, kam ein Sturm. Wir lesen es im nächsten Text. Da schickte Gott einen Sturm. Und alle auf diesem Schiff bekamen Angst. Der Wind blies, vielleicht zerriss er sogar die Segel und schleuderte das Schiff wie so eine Nussschale hin und her und die Wellen und das Wasser schwappte in das Schiff hinein. Und in solch einer Lage wären selbst auf einmal die härtesten Seebären fromm. Und sie waren wahrscheinlich ein bunt zusammengewürfelter Haufen aus allen Herren Länder. Und jeder von ihnen hatte vielleicht so ein Talisman oder so ein Götzenbild auch in seiner Tasche oder in seinem Gepäck. Und wenn alles vielleicht nicht half und alles versagte, dann griff man schnell nochmal zu dem letzten Strohhalm. Und die Schiffsleute fürchteten sich und sie schrien ein jeder zu seinem Gott. Und sie fingen auch an, Lösung zu suchen, Ladung über Bord zu werfen, damit das Schiff leichter wird und damit sie vielleicht aus diesem Sturm rauskommen. Und wo war eigentlich Jona? Ich habe es mal rot markiert. Kaum zu glauben, bei solch einem Sturm, wo es abging, wo die Wellen hochschlugen und der Sturm tobte, Jona war hinabgegangen in Unterdeck. Und er schlief. Und dann kam der Kapitän runter und weckte ihn und sagte, los Jona, steh auf, bete und arbeite mit. Ja, ein Wecken, das ist manchmal nötig. Und manchmal brauchen wir solch einen Weckruf. Nicht nur Jona brauchte ihn damals, auch wir brauchen manchmal so einen Weckruf. Denn so ein Weckruf, der kann manchmal heilsam sein, auch wenn er unangenehm ist. Ich habe mal folgenden Satz gelesen oder Sätze gelesen. Da heißt es, wach werden und aufstehen ist bekanntermaßen unangenehm, denn im Bett ist es so warm und behaglich. Psychologen beklagen, dass viele Leute gar nicht gesund werden wollen. Was sie wollen, ist Linderung und Trost, aber keine Heilung. Denn Heilung ist schmerzhaft. Was sie wollen, ist Linderung und Trost, aber keine Heilung, denn Heilung ist schmerzhaft. Ja, Heilung kann schmerzhaft sein und bedeutet auch Veränderung, aber es ist doch gut. Dieser Jona, der Gott kennt, der pennt. Und er wird zur Last der Schiffsmannschaft. Jemand, der Gott kennt, aber pennt, der wird zur Belastung von denen, die beten und arbeiten. Der kann zur Belastung werden und der muss manchmal wach gemacht werden, damit er wieder lebendig wird, damit er wieder heil wird, damit er wieder mit Gott anfängt zu leben, dass er sein Leben in Ordnung bringt, dass er wieder mit anpackt und damit er seine Begabung und seine Fähigkeiten wieder mit in die Gemeinschaft einbringt, dass er gottgemäß lebt. Jonas wird also hochgeholt zu Bord. Und die Leute wollen jetzt rauskriegen, wer schuld an diesem ist und sie werfen das Los und siehe da, das Los fällt auf Jona. Und alle gucken ihn an und er muss sich all diesen Fragen stellen und dann sagt er Folgendes. Ich habe es mal rot markiert. Und er sagte zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte oder verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht und sagten zu ihm, was hast du getan? Die Männer hatten nämlich erfahren, dass er vor dem Angesicht des Herrn auf der Flucht war, denn er hatte es ihnen mitgeteilt. Sie hatten großen Respekt auf einmal vor diesem Gott. Und sie wussten nicht, was sie zu tun haben. Jona sagte ihnen, komm, schmeißt mich auch über Bord wie diese Ladung. Und dann wird sich auch das Meer wieder beruhigen. Und die Matrosen wehrten erst ab und sagen, nee, wir wollen doch keinen Mann töten, das machen wir nicht. Und sie versuchten nochmal mit aller Kraft zu rudern und das Schiff aus dem Sturm zu bekommen. Aber alle Versuche klappten nicht. Und schlussendlich warfen sie Jona dann ins Meer. Und siehe da, sie warfen Jonas ins Meer. Und sofort wurde dir das Meer ruhig. Wow, was für ein weiteres Wunder. Dann am Ende von Kapitel 1 lesen wir, da packte sie alle Seefahrer, die große Furcht vor dem Herrn. Und sie schlachteten ein Opfertier für ihn und machten ihm Versprechen für den Fall ihrer Rettung. Klasse, oder? Der große Gott begegnet hier in solch einer Situation allen Leuten. Jona selbst, aber auch der Schiffsmannschaft, die bisher Gott vielleicht noch nicht kannten oder mit ihm lebten. Die Seeleute durften Gottes Eingreifen, Gottes mächtiges Eingreifen in dieser Situation erleben und es hat was mit ihnen gemacht. Sie wurden verändert. Sie fingen an, Versprechen gegenüber diesem Gott zu machen. Ich möchte nochmal kurz zusammenfassen. Beim Buch Jona denken wir ganz zwangsläufig erstmal an diesen großen Fisch. Aber beim näheren Betrachten handelt das Buch Jona zuerst von dem Charakter und Wesen des lebendigen Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat. Und es zeigt uns etwas über die Gnade und die Liebe Gottes zu uns Menschen. So wie ich es in Jona Kapitel 4, Vers 2 erwähnt habe. Denn der Herr ist ein gnädiger und barmherziger Gott, langsam zum Zorn und groß an Güte. Von daher möchte ich uns Mut machen, diesem großartigen, gnädigen Gott zu vertrauen, so wie er ist und wie er sich in der Bibel beschreibt. Und ein weiteres, dass wir auf ihn hören, was er uns sagt. Und dass es nicht nur beim Hören bleibt, sondern dass wir das, was wir gehört haben, dann auch umsetzen in die Tat. Ich ermutige dich, nimm diese Gnade, das Geschenk der Gnade Gottes, diese Barmherzigkeit und Güte immer wieder täglich neu an in deinem Leben. Und bitte Gott da um Vergebung, wo es nötig ist. Und dann heißt es in der Bibel, wenn wir Gott um Vergebung bitten, dann ist er treu und gerecht und vergibt gerne. Das wünsche ich einem jedem von uns, dass wir das in unserem Alltag, dort wo wir sind, erleben dürfen. Amen.